Sie haben heute eine Gelegenheit wahrgenommen, zumindest wenn Sie freie Menschen sind und die Entscheidungsmöglichkeit hatten, ob Sie heute Morgen aufstehen wollen in diesem Regenwetter und ob Sie dann in den Gottesdienst kommen wollen oder nicht. Das konnten Sie entscheiden. Sie haben nun die Gelegenheit genutzt, und da gratuliere ich Ihnen dazu, den Gottesdienst zu besuchen. Hätten Sie das nicht gemacht heute Morgen, Sie könnten das nicht wiederholen. Die gemeinsame Zeit hier miteinander, jetzt auch Gott anzubeten, das könnten Sie nicht wiederholen, Sie hätten die Gelegenheit verpasst. Vielleicht um 11 wären Sie aufgestanden und dann hätten Sie gemerkt, oh, jetzt sind ja die bald fertig mit dem Gottesdienst. Und dann hätten Sie nicht sagen können, ja gut, ich gehe ja am Montag, kann ich ja gehen. Oder nächsten Sonntag, nein, da können Sie nicht mehr gehen. Sie haben die Gelegenheit verpasst, aber Sie nun nicht. Das ist gut so. Wir sind ja immer noch im Kolosserbrief und Paulus schreibt hier den Kolossen einen Vers, der vielleicht vielen sehr bekannt ist. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Könnte ich fast sagen, ist so ein Management-Vers, den man dann oft gebraucht, um dann den Leuten zu sagen, dass sie ihre Zeit vernünftig einteilen sollen. Da will ich dann noch drauf eingehen. Ich habe dieses überschrieben, um etwas, doch eine andere Betonung in dies, was der Paulus sagt, hineinzubringen, die ich meine angemessen ist. Nutzt günstige Gelegenheiten. Und wir sehen zuerst einmal, dass wir eigentlich so in einer gespaltenen Welt leben. Das ist mal der erste Gedankengang, und der zweite dann machen wir uns Gedanken über diese Gelegenheiten. Paulus schreibt da ganz selbstverständlich von denen, die draußen sind, und von denen, dann, wenn es Leute gibt, die draußen sind, gibt es auch solche, die drinnen sind. Drinnen sind die Christen. Drinnen, das sind die Menschen, die an Jesus glauben, neues Leben haben, die eigentlich gar nicht mehr wirklich in diese Welt gehören. Und draußen sind die Menschen, die Jesus noch nicht können. So einfach ist das. Und weil es so einfach ist, werden wir ja oft beschuldigt als Christen, wir seien so Schwarz-Weiß-Maler. Eben die draußen und die drinnen. Wir hätten so ein einfaches Weltbild. Das sind die, die drinnen sind, das sind die, die an Jesus glauben, die haben es schön miteinander, und dann sind das die, die draußen sind, die sind verloren. Und das ist uns manchmal unangenehm. Denn eigentlich wollen wir ja nicht besser sein als die anderen Menschen. Wir möchten keineswegs überheblich wirken, und so neigen wir dann dazu, unter diesem Gespött den Unterschied, der natürlich besteht, herunterzuspielen. Wir sind ja gar nicht anders als ihr. Wir sind genauso schlecht wie ihr. Ja, bitte sehr, wenn das so ist, was macht das dann aus, dass wir Christen sind, wenn wir genauso schlecht sind wie alle anderen? Wir sind nicht genauso schlecht. Wir waren genauso schlecht. Aber Gott hat aus uns neue Menschen gemacht. Er hat uns gereinigt und er sagt, wir sind vor seinen Augen neue Geschöpfe. Wir sind eben anders. Das heißt nicht, dass wir besser sind. Wir sind nicht besser, weil wir es verdient haben, sondern wir sind besser, weil wir beschenkt sind. Wir sind eben doch anders. Wir sind eben drinnen. Und wir sollen das auch genießen, dass wir drinnen sind. Und wir sollen uns nicht schämen deswegen. Jesus sagt in dem Gespräch mit seinem Vater, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir werden also nicht aus der Welt genommen, wir bleiben in dieser Welt, aber die Welt ist für uns doch irgendwo ein bisschen fremd. Es ist für uns eine fremde Umgebung. Wir passen nicht so richtig in diese Welt hinein. Und da stehen wir so eigentlich zwischen zwei Welten drin. Und das kann auch zu gewissen Zeiten ganz ungemütlich werden, unser Zustand. Einerseits merken wir, dass wir eben dann verspottet werden. Eben, man sagt dann, ja, ihr habt so ein Schwarz-Weiß-Bild, oder? Eben, ihr sagt, ihr seid drinnen und ihr habt die Rettung und wir alle draußen sind verloren und so weiter. Diesen Spott muss man vertragen können. Man kann nicht die Wahrheit verschieben, weil man verspottet wird. Die Wahrheit, die Tatsachen bleiben bestehen. Und es kann so weit kommen, dass wir sogar deswegen leiden müssen. Wärt ihr von der Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist unsere Situation. Und deshalb spricht Paulus ganz selbstverständlich von denen, die draußen sind, außerhalb der Gemeinde, die nicht zu dem Volk Gottes gehören, das gerettet wird. Können wir mit dieser Wirklichkeit wirklich leben? Oder ist das uns zutiefst unangenehm, drinnen zu sein? Als Christen müssen wir mit dieser Wirklichkeit leben. Und einige Christen neigen dann sogar dazu, in eine ganz andere Richtung zu fallen, dass sie sich völlig von der Welt fernhalten. Das ist dann ihr Rückschluss. Möglichst wenig Kontakt mit Menschen pflegen, die keine Christen sind. Das ist natürlich dann relativ einfach. Dann habe ich meine Welt drinnen. Und die einen, die können sich das leisten, die nicht im Berufsleben sind, die können sich leisten, sich völlig zurückzuziehen. Auf sich selbst. Und dann ist es oft so, dass diese Christen, die das machen, die ziehen sich dann mit der Zeit auch noch von den anderen Christen zurück. Weil sie sehen da und dort auch noch Makel, dass dann praktisch die Welt nur noch ganz, ganz klein wird, wo man lebt. Wäre das Gottes Idee gewesen, dann hätte er die Christen gleich von der Erde weggenommen. Wenn wir uns weise gegenüber den Menschen verhalten sollen, die draußen sind, was Paulus hier ja sagt, dann müssen wir ja mit diesen Menschen in Kontakt stehen. Wenn wir nicht mehr mit Menschen in Kontakt stehen, brauchen wir nicht weise zu sein, sondern nur noch stur. Einfach uns stur abzukapseln. Aber Paulus sagt nicht, kapselt euch stur ab, sondern sagt, seid weise im Umgang mit denen, die draußen sind. Jesus ist selber das herausragende Beispiel, dass er uns gibt, mit seinem Leben in einer Welt zu leben, in die man gar nicht so richtig hineinpasst. Jesus scheute sich nämlich nicht, mit Menschen in engen Kontakt zu stehen, die überhaupt nicht der religiösen Norm entsprachen und die mit Recht als Gottlose und Sünde bezeichnet wurden. Und da hat Jesus in seiner Zeit großen Anstoß erregt unter den Führern, den religiösen Führern, Pharisäern, Schriftgelehrten, die sagten, er lässt das Gesindel zu sich. Und dann wird es noch besser. Er isst sogar mit ihnen. Das ist dann auch die absolute Höhe, Tischgemeinschaft zu haben mit solchen Menschen. Aber Jesus hat das so gemacht. Er hat uns ein Beispiel vorgelebt. Es ist wichtig, dass wir mit Menschen in Beziehung stehen, die Jesus noch nicht kennen. Ich möchte auch den Eltern sagen, auch für die Kinder ist es wichtig, dass sie lernen, mit Menschen in Kontakt zu leben und mit Kollegen und Freunden zu haben, die Jesus nicht kennen. Wir können unsere Kinder nicht von klein auf abkapseln und nur in christlichen Kreisen leben lassen. Einmal müssen sie mit sich der Welt leben lernen. Und es ist besser, wenn sie das von Anfang an tun. Wir haben uns gefreut, in unsere Kinder zu anderen Kindern, die Jesus noch nicht kannten, einen guten Kontakt hatten, wenn sie sie nicht runtergezogen haben. Es gibt ja viele nette Kinder, normale Kinder, die noch nicht Christen sind.
Und so geschieht die Auseinandersetzung, es geschieht Zeugnis. Diese Kinder kommen in Kontakt mit unserer Familie und so weiter. Wo sollen sie sonst in Kontakt kommen? Mit der Botschaft. Es ist wichtig, dass wir zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unverkrampft in Beziehung stehen. Und dass wir das auch nutzen. Man kann auch machen, was man gerne macht, wenn man gerne eine Sprache lernt. Nehmen wir mal an, Englisch. Und da muss man nicht denken, oh, ich bin Christ, ich kann jetzt keinen Englischkurs machen, weil das ist ja verschwendete Zeit. Das ist überhaupt keine verschwendete Zeit. Wenn du einen Englischkurs machst, dann bist du mit 10, 15 Menschen zusammen, mit denen du sonst nie zusammen wärst. Und die vielleicht noch nie mit einem Christen zusammen gewesen sind, noch nie einen Christen erlebt haben. Das ist eine natürliche Gelegenheit. Oder wenn du gerne einen Sport treibst, Tischtennis oder Volleyball oder weiß ich was, es gibt christliche Volleyballmannschaften, ist ja ganz gut. Aber warum nicht in eine ganz normale Volleyballmannschaft zu gehen? Und dann erleben einem die Menschen so, wie wir sind, auch im Spiel. Und auf einmal merken sie hoffentlich, dass wir von einer anderen Welt sind. Von einem anderen Stern. Im positiven Sinn vielleicht, vielleicht auch im negativen. Aber dann können wir ihnen von dieser anderen Welt erzählen. Oder wir können uns auch in unseren Gemeinden engagieren. Wir können uns melden, im Wahlbüro die Stimmzettel auszuteilen. Zu zählen. Aussehen tut ja die Post. Zu zählen natürlich. Da kommt man auch wieder in Kontakt mit Menschen. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir uns zurückziehen, weil wir uns scheuen, noch mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen und weil wir Angst haben, wir machen das falsch und dann machen wir gar nichts. Wenn wir uns weise gegenüber Menschen verhalten sollen, die draußen sind, dann müssen wir mit ihnen in Kontakt stehen, sonst können wir uns nicht weise verhalten. Dass wir Menschen von einer anderen Welt sind, soll sich nicht dadurch auszeichnen, dass wir uns äußerlich absondern, sondern darin, dass wir andere Wertmaßstäbe haben. Daran sollen die Menschen erkennen, dass wir von einer anderen Welt kommen. So sagt Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ich kann in einem Tischtennisclub sein, ohne mich den Maßstäben dieser Welt anzupassen. Das ist möglich. Es geht nämlich um ganz, ganz nüchterne Dinge. Brich die Ehe nicht, morde nicht, beraube niemanden und blicke nicht begehrlich auf Dinge, die dem anderen gehören. Und dieses Gebot kann man zusammenfassen, so sagt das der Paulus, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Da können wir brennende Fackeln sein, helle Lichter in unserer Umgebung, dass wir eben das ausleben, dass Menschen spüren, dass wir eine Liebe leben, die sie bis jetzt vielleicht noch nicht gekannt haben, dass wir vielleicht da und dort anders reagieren, als man sich das gewohnt ist. Bleibt niemandem etwas schuldig, fordert der Paulus auf, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Das ist das, was uns unterscheidet. Und was ausmacht, dass wir von einer anderen Welt kommen. Und nicht, dass wir uns ständig abkapseln, nicht ständig zurückziehen. Dass wir überhaupt nicht mehr verstehen, was andere Menschen bewegt. Überhaupt nicht mehr kennen können, wenn sie in Not sind, weil wir schon so abgehoben sind. Die Weisheit im Leben als Christ benötigen wir, um die Zeit auszukaufen. Und vielleicht schalten jetzt einige von euch gleich ab, so auf Durchzug. Kann man ja bei einer Predigt, oder? Man kann so auf Durchzug schalten. Am Schluss sagt man, hey, ist gute Predigt gewesen und so. Und dann ist man zu Hause, oh, was hat er jetzt erzählt? Es war nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Und so, das ist so ein typischer Vers, da könnte man jetzt so auf Durchzug schalten. Jetzt weiß man ja, was kommt, wenn man die Zeit auskaufen soll. Haben wir schon manchmal gehört und schon viele Seminare gehabt, überall sagt man das uns. in Vorträgen. Jetzt kommt sicher ein Vortrag über die richtige Zeiteinteilung, dass man Ziele haben muss und dass man dafür konkreten Zeitplan erstellen muss und dass man den Tag durchstrukturieren muss, damit man ja keine unnütze Zeit vertut. Da muss ich nicht mehr hinhören, weil ich schaff's eh nicht. Ich habe es schon 100 Mal gehört und habe mir schon 20 Mal einen Vorsatz genommen und 40 Mal habe ich es nicht geschafft. Aber bevor du ganz auf Durchzug schaltest, warte noch einen kleinen Moment. Es ist nämlich nicht ganz so. Und wenn man diesen Vers als Referenzstelle für ein effektives Zeitmanagement verwendet, dann hat man sich definitiv geirrt. Dieser Vers ist nicht anwendbar für ein Zeitmanagement-Seminar, wo man lehrt, wie man die Zeit effizient plant, ist untauglich. Man irrt sich. Die griechische Sprache kennt zwei Begriffe, mit denen verschiedene Aspekte der Zeit charakterisiert werden. Der eine heißt Chronos. Da kommt uns so etwas, das Wort Chronologie in den Sinn. Also das ist so die Bezeichnung von der Aneinanderreihung der Zeit, der Ablauf der Zeit. Hätte Paulus hier an dieser Stelle dieses Wort Chronos verwendet, dann würde ich vielleicht so ein kleines Zeitmanagement-Seminar mit euch machen. Aber Paulus hat ein anderes Wort verwendet, das Wort Kairos. Und das ist Wort Kairos bezeichnet mehr den rechten Zeitpunkt, die rechte Stunde, der günstige Augenblick oder eben die Gelegenheit. Kairos ist eine Gestalt in der Antike, so eine Gestalt mit Fußflügeln, die auf Zehenspitzen dahin huscht. So, muss ich mir vorstellen, die huscht jetzt da vorbei, so ganz beflügelt irgendwie. Und jetzt hat er fast einen Kahlkopf, das ist ja heute auch modern, dass man alles kahl schert, das ist ja im Prinzip wieder drin. Und vorne hat er so eine Locke, so eine hohe Locke. Eine Haarlocke. Und die symbolische Deutung davon ist, dass man dann diesen Kairos bei dieser Locke schnappt, wenn er vorbeikommt. Da kann man ihn halten. Und das ist praktisch die Gelegenheit beim Schopf packen. Oder? Jetzt wisst ihr, woher das vermutlich kommt. Man packt den Kairos beim Schopf, wenn er vorbeihuscht. Der huscht nicht immer vorbei. Genauso wie dieser Gottesdienst, der huscht nur einmal vorbei. Entweder packt man ihn oder man packt ihn nicht. Das ist der Kairos. Und dieses Wort verwendet nun Paulus hier, um zu sagen, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Und eigentlich die Gelegenheit beim Schopf packen. Jesus sagt über Jerusalem beispielsweise, denn du hast den Tag, und da ist es auch wieder dieses Wort Kairos, also du hast diese Gelegenheit nicht erkannt. Jesus ist enttäuscht über Jerusalem und er sagt, du hast die Gelegenheit nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte. Du hast diese Gelegenheit verpasst, Jerusalem. Du hast sie vorbeigehen lassen. Und nun wirst du in Schutt und Asche fallen. Israel hat die Gelegenheit verpasst, den Messias zu ehren. Die war dann vorbei. Und so gibt es auch im Leben so Gelegenheiten, die man beim Schopf packen muss. Ich denke auch an Menschen, die das Evangelium verstanden haben, die eigentlich wissen, dass das, was sie gehört haben, wahr ist. Und die dann sagen, ich überlege mir das noch einmal. Das ist mit gutem Recht, das kann man machen, das empfehle ich auch manchmal. Aber die Gelegenheit kann auch mal vorbei sein. Wenn ich die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, dauernd verschiebe, dann habe ich vielleicht die Gelegenheit einmal so verpasst, dass ich es mein ganzes Leben nie schaffe, Jesus zu begegnen. Weil die Gelegenheit weg ist. Und wenn jemandem klar ist, das ist für mich schon ein Zeichen vom Wirken des Heiligen Geistes, wenn mir jemand sagt, ich verstehe genau, was das Evangelium lehrt. Und ich glaube im Grunde genommen, ich bin überzeugt, dass das stimmt, was die Bibel sagt. Aber es fällt mir jetzt schwer, mich zu entscheiden. Dann ermutige ich immer, dann mach's doch jetzt. Dass du das jetzt weißt und dass dir das klar ist, das ist eine Gelegenheit, ein Zeitpunkt Gottes. Aber du musst dich selber entscheiden. Gott wird dich nicht über den Tisch ziehen. Sondern du musst die Entscheidung treffen. Und diese Momente muss man abwarten, auch wenn man mit Menschen zusammen ist. Man kann einem, der das nicht sieht, dem kann man 100-mal sagen, bekehr dich, bekehr dich, bekehr dich. Das plätschert immer ab. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, wenn dieser Kairos da ist, dann muss man handeln. Und wenn du vielleicht selber zu so ein Mensch bist, der schon mal weiß, ich habe da genau exakt gewusst, alles ist wahr, was die Bibel sagt. Jesus ist für meine Sünden gestorben, aber ich habe ihm mein Leben noch gar nie anvertraut, ich habe das immer verschoben. Dann will ich dir sagen, heute Morgen ist dein Kairos, die Gelegenheit. Dann mach endlich mal Nägel mit Köpfen. Die Zeit auskaufen heißt also nicht, endlose Betriebsamkeit zu üben und sich darin zu ergeben. Die Zeit auskaufen heißt auch nicht, jede Minute munitiös planen, sondern es bedeutet, die Gelegenheit, die sich bietet, beim Job zu packen. Ich muss sagen, ich selbst, in meinen ganzen Vorbereitungen, die ich immer machen muss, für Predigten und Bibelstunden und Lager und weiß ich was, ich habe schwer, ein Zeitmanagement zu machen. Ich weiß nicht, brauche ich jetzt 5 Stunden für die Predigt oder brauche ich jetzt 10, weil ich irgendwo anstehe? Ich bin angewiesen auf die Gelegenheiten, die Gott mir schenkt. Da muss ich manchmal warten und beten und sagen, Herr, ich komme nicht weiter, wie soll ich das erklären, dass man das versteht? Und dann kann man zack, innerhalb von Millisekunden steht es da und es geht. Und dann ist die Zeit irrelevant. Dann kann ich etwas machen, wofür ich vorher vielleicht 3 Stunden gebraucht habe, mache ich dann in 30 Minuten. Wenn die Gelegenheit da ist. Wir sollen die Gelegenheiten, die günstigen Gelegenheiten nutzen. Das kann heißen, dass wenn mein Nachbar krank ist, dass ich ihm als Christ meine Hilfe anbiete. Das ist eine günstige Gelegenheit. Ich kann nicht planen, wenn der krank ist. Oder? Ich kann nicht eine Terminplanung machen und sagen, ja, dann wäre es mir gerade günstig, wenn der jetzt krank ist. Dann könnte ich ihm noch anrufen und da habe ich gerade noch 1 Stunde Zeit, ihm etwas zu holen. Sondern die günstige Gelegenheit ist, wenn er krank ist, dann kann ich ihm anrufen und sagen, Sie, ich habe gehört, Sie sind krank, wenn ich Ihnen was helfen kann oder was einkaufen, würde ich das gerne tun. Da erweisen wir die Freundlichkeit Gottes. Der ist vielleicht nachher 20 Jahre nicht mehr krank. Und wenn ich diese Gelegenheit verpasse, habe ich sie verpasst. Und da kann ich ihm nachher, wenn er gesund ist, kann ich ihm sagen, oh ja, ich habe gehört, dass Sie krank waren und ich hätte ihn ja anrufen wollen, aber eben, ist verpasst. Oder ein Arbeitskollege, den ich unterstützen könnte, ich merke, der steht an, vielleicht ist es sogar ein Konkurrent von mir, ein Rivale, aber ich merke, ich könnte ihm jetzt helfen. Das ist eine Gelegenheit. Kann ich ihm die Freundlichkeit Gottes zeigen, indem ich sage, du, wenn du willst, ich kann dir schnell helfen, ich kann mir die Zeit schnell nehmen. Oder wenn jemand mich auf den Glauben anspricht oder so eine Bemerkung macht, wo ich einhaken könnte, dass ich die Gelegenheit beim Schopf packe. Ich habe schon so viele Gelegenheiten verpasst. Da kann ich mir nachher die Haare raufen. Sagen, was bist du dumm gewesen? Oder man kann einer Schulkameradin eine Glückwunschkarte zum Geburtstag schreiben. Das kann man vielleicht nur einmal im Leben. Von der Beziehung her. Nachher wird es vielleicht künstlich. Oft sind wir so engagiert und betriebsam, dass wir vor lauter Betriebsamkeit die besten Gelegenheiten verpassen. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Und wenn wir noch Zeit haben, haben wir die Kraft nicht, weil wir sie verpufft haben in unserer Betriebsamkeit. Wir haben keine Reserven mehr. Ich habe das erlebt mit einem Freund aus früherer Zeit. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe von ihm geträumt, dass es ihm nicht so gut geht. Und statt dass ich reflexartig reagiert hätte und das Telefon genommen und mal angerufen und gesagt, du, wie geht's euch? Habe ich überlegt, was ich mit dem machen soll. Was habe ich gemacht? Nichts. Und dann rufe ich später mal diese Leute an und dann frage ich so, wie geht's? Und dann sagt mir die Frau von diesem Freund, er war schwer krank im Spital. Er ist fast gestorben. Müsst ihr euch das mal vorstellen, was das für eine verpasste Gelegenheit ist? Da kann ich planen, wie ich will. Aber das sind verpasste Gelegenheiten, das hätte mich nur ein Telefon gekostet. Und später war er wieder im Krankenhaus, weil er invalid ist. Und dann habe ich mir fest vorgenommen, ich besuche ihn. Ich habe es wieder verpasst. Er war schon wieder zu Hause. Meine Planung und meine Termine, ich habe mir gedacht, ich könnte mir die Freiheit nicht nehmen, weil ich so ausgebucht bin. Ich habe es gedacht. Aber ich habe eine Gelegenheit. Schon die zweite bei ihm. Es geht nicht um Zeitmanagement, was Paulus hier sagt, sondern es geht darum, dass wir die Gelegenheiten, die sich bieten, nutzen. Und damit, das gilt auch für uns als Gemeinde. Es geht nicht in erster Linie darum, Ziele zu formulieren. Und eine Strategie zu deren Erreichung zu entwickeln. Das ist nicht falsch und das tun wir auch als Gemeinde. Es kann auch sehr hilfreich sein, es hat auch uns sehr viel geholfen. Aber das darf man nie überbewerten. Wenn wir das überbewerten, stehen wir in der Gefahr, Gelegenheiten zu verpassen. Viel wichtiger ist es, dass wir die Gelegenheiten entdecken und sie voll und ganz nutzen, die sich uns heute auch als Gemeinde bieten. Denn was wissen wir, was in 5 und 10 Jahren sein wird? Aber was wir wissen, sind die Gelegenheiten, die wir heute haben, die kennen wir. Und die müssen wir wahrnehmen. Zielsetzung hin oder her. Und vielleicht sind manchmal einige bei mir etwas irritiert. Aber vielleicht kann ich das hier ein bisschen mal sagen. Ich ticke halt ein bisschen so. Ich bin für Ziele. Und ich bin dafür, Ziele zu definieren. Aber ich bin genauso stark dafür, Gelegenheiten zu packen. Und wenn eine Gelegenheit da ist und die Gelegenheit ein bisschen eine andere Richtung nimmt als unsere Ziele, dann überlege ich mir, was ich jetzt tun soll. Und dann bin ich auch bereit, nochmal das Ziel in Frage zu stellen, ob ich jetzt nicht doch besser die Gelegenheit nutze oder mich ans Ziel binde. Und wenn wir diese Beweglichkeit als Gemeinde und als Gläubige nicht mehr haben, dann müssen wir uns echt die Frage stellen, ob wir überhaupt für den Heiligen Geist beweglich sind. Ob wir uns überhaupt noch bewegen lassen. Oder ob wir einfach das machen, was wir schon immer gemacht haben. Weil es hat funktioniert vor 20 Jahren. Ja, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren waren die Gelegenheiten anders. Heute sind sie anders, morgen sind sie anders. Wir leben in einer schnelllebigen Welt, aber Gott möchte, dass wir die Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten, im persönlichen Leben und als Gemeinde. Und dass wir die Gelegenheit nicht verpassen, das hat mit Zeitmanagement überhaupt nichts zu tun. Sondern nur im richtigen Moment zuzuschnappen. Wir mussten einen Spiegelschrank suchen für unser Badezimmer. Da sind wir in ein Geschäft gefahren und da hat es einen Spiegelschrank gehabt, der war ziemlich preislich heruntergesetzt. Da haben wir den geschnappt. Das war eine Gelegenheit. Wir waren 2 Wochen später dort, da war er 100 Franken teurer. Hätte ich gesagt, ja, ich überlege mir, ob ich diese Gelegenheit noch nutze, hätte ich 100 Franken mehr bezahlt, viel mehr Energie, ich hätte mehr arbeiten müssen für diesen Spiegelschrank. Jetzt kann ich reingucken und sagen, hey, du warst günstig. Cool, und die anderen bezahlen mehr. Weil ich die Gelegenheit gepackt habe. Oder? Darum geht es im Leben, im geistlichen Leben, dass wir wach sind und dass wir die Zeit nutzen in dem Sinn, dass wir die Gelegenheiten, die sich uns in den Weg stellen, packen. In einem Wörterbuch, einem sehr bekannten Wörterbuch, wird zu dieser Aussage, die Zeit nutzen, Folgendes kommentiert. Wenn sich die Gelegenheit bietet, soll sie unter Aufwand von Kosten und Anstrengungen restlos ausgenutzt werden. Restlos ausgenutzt werden. Und wenn wir als Gemeinde und als Gläubige Gelegenheiten entdecken, wie wir Menschen dienen können oder wie wir Menschen zu Jesus führen können, dann sollen wir alles hineinbuttern, um das zu tun. Die Gelegenheit zu nutzen. Wer weiß, ob sie wiederkommt. Ich mag mich erinnern an dieses Aufatmen-Seminar im letzten Jahr. Das ist so nebenbei in einer Sitzung, hat der Werner Weber gesagt, ja, was machen wir dann mit den Leuten nachher? Wäre es nicht gut, man würde noch etwas machen, aber ja, die Zeit ist jetzt knapp. Und das ist mir dann nachgegangen, da habe ich gedacht, okay, ich plane mal so einen. Den lade ich mal einmal sehen, was passiert. Wenn nichts passiert, ist halt nichts passiert und sonst ist es ja gut. Und an diesem Seminar haben sich tatsächlich Leute angemeldet, ich glaube sogar die Sandra und die Esther, die waren zusammen im Gleichen. Genau. Die beiden Frauen haben sich angemeldet und beide haben sich bekehrt. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir eine Gelegenheit verpasst. Gut, man kann immer sagen, Gott hätte noch einen anderen Weg gehabt. Aber das finde ich manchmal sehr billig. Weil Gott ja uns den Auftrag gegeben hat. Und nicht den anderen Wegen. Wir sollen den Menschen das Evangelium verkünden. Nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt alle Gelegenheiten verpasst, Gott wird schon richten. Die 2 Frauen sind zum Glauben gekommen. Dieses Jahr haben wir 2 Kurse absagen müssen wegen schlechter Beteiligung. Schade. Es waren eben offenbar nicht dieser Kairos, diese Gelegenheit, dieses Jahr. Obwohl wir hoffen, dass es jetzt weitergeht. Mal sehen das nächste Mal. Nutzt günstige Gelegenheiten. Das heißt, dass wir bereit sein sollen, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann wirklich zu investieren. Und wir haben oft die Tendenz, zu investieren ohne Gelegenheit. Das Kräfteverschleiß. Ich war mal in einer Gemeinde, da gab es keine Jugendarbeit. Und dann war die Überlegung, machen wir Jugendarbeit oder nicht? Und wir hatten einige wenige Jugendliche. Dann habe ich der Gemeindeleitung gesagt, ich mache erst Jugendarbeit von dem Moment an, wo von den Jungen her ein Signal kommt, dass sie das möchten. Wenn das kommt, dann packe ich zu. Und das habe ich gemacht. Dann haben wir eine Jugendgruppe aufgebaut. Aber wenn ich da gekrampft hätte, weiß ich was, unternommen und die Jungen wollen nicht und die Gelegenheit ist nicht da, dann können wir Kräfte noch und noch verpuffen. Auch im Reich Gottes. Nutzen wir also die günstige Gelegenheit, Paulus sagt, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus, oder eben vielleicht etwas verständlich übersetzt oder weniger irreführend wäre, und nutzt die Gelegenheiten, die sich euch bieten. Den Römern sagt Paulus noch, es ist Zeit, also es ist Kairos, es ist die Gelegenheit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere endgültige Rettung ist nahe, sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Es ist Zeit, dass wir aufwachen. Es ist die Gelegenheit. Und es kann unsere Bitte vielleicht sein, heute und in der kommenden Zeit, wenn ihr Gebetszettel habt, schreibt doch auf eure Gebetszettel her, schenke, dass ich die Gelegenheiten erkenne und nutze. Damit ich meine Kraft nicht verpuffe, sondern dass ich sie einsetze, dort, wo du sie haben willst. Damit ich effizient bin. Damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen bewegt werden. Schenke, dass ich Gelegenheiten nutze. Denn die Zeit ist nahe.